Herzlichen Dank für die Einladung und die freundliche Begrüßung. Ja, und Ihnen schon vorab. Ich musste ja kommen, Sie nicht, nicht? Ich musste nicht, ich sollte. Oder ich durfte.
Vielleicht konnten Sie auch nicht anders.
Eben. Ja, Freiheit. Gewissen, wir hätten zwar Handlungsfreiheit, sagen diese drei Gehirne, aber keine Wahl zu wollen, was wir wollen. Sondern was wir wollen, das ist vorgegeben, sagen die. Das ist ja dieses berühmte sogenannte Libet-Experiment, wo es darum geht, dass jemand vor einer Uhr sitzt, ein Zeiger läuft herum und ist die Frage, wann hebt er den Finger? Und er soll sich merken, wann er den Finger heben will, wo die Uhr stand. Und dann stellt man fest, dass kurz vorher im Gehirn schon Aktivitäten tätig sind und daraus folgern die, also hat der überhaupt keine freie Entscheidung getroffen, sondern das war das Gehirn, das da so weit war und er bildet sich ein, er hätte die Entscheidung getroffen. Solche Dinge stehen dahinter. Also Freiheit, ich fange mal so an und komme den drei Herren und anderen, die dem folgen, erstmal damit entgegen, dass ich tatsächlich sage, beweisbar sind freie Handlungen nicht. Ich wundere mich, wie das die Kollegen von der Psychologie machen, bei der Gerichtspsychiatrie, woher die da wissen, wann da jemand frei ist oder nicht. Denn an sich ist so, dass Freiheit ja nur begegnet, indem irgendwelche Materie sich ändert. Zum Beispiel jetzt wackele ich mit der Zunge und dann wackelt die Luft und dann wackelt bei Ihnen da Trommelfell und da drin Hammer, Amboss, Schnecke und was da alles so ist. Und dann hören Sie, was ich sage. Oder ich bewege die Hand und man sieht, dass jemand schreibt. Also Freiheit wird immer nur sichtbar, indem freie Handlungen getan werden. Und das sind Veränderungen im Stofflichen, im Materiellen. Jetzt gilt aber, dass jede stoffliche Veränderung, jeder stoffliche Prozess auch ablaufen kann, ohne dass Freiheit da ist. Jeder. Einfaches Beispiel, finde ich, ist, man steht vor einem Vorhang, dahinter hört man eine Stimme. Ist das jetzt ein Mensch oder ist das ein Band? Woher soll man das wissen? In dem Fall kann man natürlich aufmachen und gucken, was dahinter ist. Aber denken Sie an Hoffmanns Erzählungen. Da tanzt er auch mit der Olympia und hinterher liegt es rum und die Schrauben kommen raus. Wer weiß denn, ob da, also jede materielle Vollzug kann ich auch nachbauen und nachvollziehen, ohne dass Freiheit dabei ist. Jeder. Drum kann ich niemals zwingend beweisen, dass Freiheit vorliegt. Wäre auch komisch, wenn man ausgerechnet Freiheit sollte zwingend beweisen können. Geht nicht. Hier gehört immer zur Freiheit, zur Anerkennung von Freiheit gehört, dass ich sie frei anerkenne, dass ich ein bestimmtes Geschehen interpretiere. Zum Beispiel hier sind Farbspuren drauf. Das interpretiere ich als mit Sinn und Verstand darauf geschrieben. Es könnte ja auch von Fliegen hergestellt sein, nur hat sich zufällig so angeordnet. Nicht? Warum nicht? Kann man nicht schlechterdings ausschließen. Also, wenn ich eine Freiheitserfahrung mache, ist es immer eine Sache der Auslegung oder der Deutung. Jemand sagt was, jemand tut was und ich lese das als ein Freiheitsverhalten, als ein Wort des Wohlwollens mir gegenüber oder wie immer. Ich nenne das in meiner philosophischen Sprache Glauben. Also ich verwende Glauben nicht für etwas Religiöses, sondern Glaube heißt für mich die Gesamtdeutung von Fakten. Ah, vielen Dank. Ich habe es mit irgendwelchen Tatsachen zu tun, Worten und Taten eines anderen Menschen, und die lese ich als Wohlwollen. Ist ja gar nicht so ausgemacht, nicht? So, wenn alle Brünnlein fließen da und zwinkern mit dem Äugelein und treten mit dem Fuß. Nicht jeder Fußtritt ist gleich eine Liebeserklärung. Nicht? Vielleicht war es wirklich bloß zu eng. Aber wenn der andere einem das ganze Schienbein marmoriert und man merkt immer noch nichts, dann ist ja eigentlich unanständig, nicht? Also ab wie vielen Fußtritten ist es denn nun Liebe? Schwer zu sagen, nicht? Ich habe also mit Fakten zu tun und die Fakten sind zu lesen und Sie sehen, dass das nicht zwingend gehen kann. Drum gebe ich also den Leuten zu, beweisen kann man Freiheit nicht. Umgekehrt aber, wenn jetzt die sagen, sie sind nicht frei, was folgt denn dann daraus? wenn der Sänger nicht frei ist, was er dort tut, sondern einfach unfreierweise seine Unfreiheit verlautbart. Der kann ja nichts behaupten, weil er nicht frei ist, nicht? Das ist ja einfach ein Naturgeschehen. Das ist so ähnlich, wenn Sie einen Schalter bewegen, geht das Licht an. Und wenn man den stupst, fängt er an und schreibt ein Buch. Denn das ist ja Freiheit. Was soll es denn anders sein? Ist ja nicht frei. Also wenn der jetzt ein Buch schreibt als Naturgeschehen, ohne Freiheit, dann stimmt ja vielleicht alles, was da drin steht. Aber ich kann es mit ihm nicht diskutieren. Sie können ja auch nicht mit einer Uhr anfangen zu diskutieren und sagen, du gehst aber falsch, sondern die muss man anders stellen. Oder mit einer Waage, wenn einem die Anzeige nicht gefällt. Die muss richtig geeicht sein. Okay. Die Frage ist, wer hat die Herren geeicht? Nicht? Geben die richtig wieder oder geben sie nicht richtig wieder? Man weiß es nicht, man weiß es nicht, was dort vorliegt. Also ich behaupte nicht, dass die was Falsches sagen. Ich behaupte nur, wenn sie recht haben, kann man mit ihnen nicht reden. Mit Gerhard Roth habe ich geredet und habe gesagt, hören Sie, wenn Sie mich überzeugen, sind Sie widerlegt. Der hat nur so groß geguckt, hat es nicht verstanden. Nee? Denn natürlich kann er mich nicht überzeugen, wenn weder er frei ist, noch ich frei sind. Da gibt es einfach einen Zusammenstoß, einen Crash und dann sieht man, was hinterher passiert. Aber von Diskussion und Überzeugen kann doch nicht die Rede sein dabei. Also wo muss man denn überhaupt den Ort der Freiheitsbehauptung suchen? Ich behaupte nicht bei diesen Experimenten, die ich Ihnen da ganz kurz angesprochen habe, dass da jemand sitzt und überlegt sich, wann hebe ich denn jetzt wohl den Finger? Hat das was mit Freiheit zu tun? Ich meine, man muss scharf unterscheiden zwischen Spontaneität und Freiheit. Spontaneität, das heißt, dass in einem Lebewesen etwas in ihm selber losgeht. Spontan ist jeder Dackel. Das merken Sie daran, wenn er ins Feld läuft und Sie rufen ihn, entweder er kommt oder er kommt nicht. Das ist ganz spontan. Und Spontaneität muss ich von Freiheit scharf unterscheiden. Spontaneität erfahre ich nämlich. Freiheit erfährt man nicht. Ich habe gesagt, ich kann sie nicht beweisen. Ich sage auch mit Kant, ich kann sie nicht erfahren. Was wir erfahren, ist Spontaneität, dass etwas in mir entspringt. Ob das wirklich Freiheit ist, jetzt muss ich natürlich dann deutlich machen, was ich jetzt mit Freiheit meine, nicht? In diesem Punkt folge ich erst bei dem großen Philosophen Kant. Der sagt so, sein Ausdruck heißt, dass die Freiheit ein Postulat ist. Das ist ein ungeschickter Name, weil an sich heißt Postulat Forderung. Kant will nicht sagen, ich will frei sein oder ich soll frei sein, sondern Kant nennt Postulate Sätze, die man nicht beweisen kann, die aber an einer praktischen Erfahrung hängen, so sagt er. Was ist die praktische Erfahrung? Ich soll. Das ist die Erfahrung, auf die er eingeht. Ich soll. Ich muss hier gleich verdeutlichen, was ich mit sollen meine. In der Umgangssprache vermischen wir nämlich müssen und sollen. Und ich bitte Sie, dass wir das heute Abend ganz scharf auseinanderhalten. Müssen heißt nicht anders können. Bestes und vielleicht einziges Beispiel, sterben. Sollen heißt nicht anders dürfen. Das ist also das gerade Gegenteil. Wir haben uns so angewöhnt zu sagen, du musst aber anständig sein. Muss man gar nicht, dann wäre ja niemand unanständig. Ich darf es nicht. Also zwischen müssen und sollen, bitte, heute Abend, ganz scharfer Unterschied. Ist gerade Gegenteil. Müssen nicht anders können, sollen nicht anders dürfen. Und jetzt sagt Kant, um das Sollen zu verstehen, muss ich von Freiheit reden. Und ich möchte Ihnen gleich den Satz formulieren in aller Schärfe. Wer nicht sollen will, muss müssen. Und das will ich jetzt verdeutlichen. Klar, wir wollen doch alle nicht gern sollen, nicht? Wer will schon gern gehorchen? Und dann ist es nochmal so unanständig, dass was wir sollen eigentlich heißt, du sollst lieben, du sollst anständig sein. Das ist ja geradezu kränkend, nicht? Ich habe meinen Studenten immer gesagt, wenn da grüne Männchen vom Mars kämen und sehen, bei uns gibt es Ethikunterricht, die sagen, die sind alle krank. Das Natürlichste von der Welt müssen die erst studieren und lernen und begründen. Stimmt da was nicht? Sag ich richtig? Die Theologen nennen das Erbsünde. Die wissen zwar nicht ganz so, was das ist, aber jedenfalls ist was nicht in Ordnung, dass das dorthin gehört. Also, dass wir tatsächlich so wichtige Dinge offenbar sollen müssen, weil wir sie nicht freiwillig tun. Das sollen, erstmal gibt es ja vielleicht Leute, die bestreiten, dass sie sollen. Ich habe tatsächlich schon Leute getroffen, die gesagt haben, sie wissen nicht, warum sie anständig sein sollen. Das ist überhaupt so eine typisch moderne Frage, why to be moral, warum anständig sein? Um das in aller Kürze gleich zu beantworten, auf so eine Frage gibt es nur eine Antwort und die heißt, so was fragt kein anständiger Mensch. Denn wer wirklich fragt, warum soll ich anständig sein, was soll man dem denn sagen, ich bitte Sie? Dem kann man doch gar nichts sagen. Man kann sagen, du kommst dann bei den Leuten besser an oder du kommst in den Himmel oder sonst irgendwas. Aber das führt doch nicht dazu, dass man anständig handelt, sondern es führt doch nur dazu, dass ich das Richtige tue, aber nicht aus Anständigkeit, sondern damit ich mein Ziel erreiche. Macht da den Unterschied zwischen moralisch und legal. Also man tut dann zwar das Richtige, aber nicht, weil es das Richtige ist, sondern weil gerade jemand guckt. Und wenn man gucken würde, würde man es lassen. Ja klar. Also, kein Mensch im Mittelalter hätte gefragt, why to be moral? So was macht erst die Neuzeit. Denn das leuchtet von sich heraus ein, dass man anständig sein soll. Natürlich, man soll anständig sein, weil es anständig ist, anständig zu sein. Was soll da sonst noch kommen? Nun gibt es unanständige Leute, die sagen tatsächlich, sie wissen nicht, warum sie anständig sein sollen. Ich habe aber noch keinen von diesen unanständigen Leuten getroffen, der sich nicht empört, wenn man ihm gegenüber unanständig ist. Und das reicht völlig für mein Argument. So argumentiert übrigens auch Fichte, der sagt, ich kann zwar nicht zwingend beweisen, dass man moralisch zu leben hat, aber auch er sagt, der Bösewicht empört sich, wenn er nicht moralisch behandelt wird. Er empört sich nur, wenn er nicht anständig behandelt wird. Deswegen ist er ja ein Bösewicht. Aber dann empört er sich. Und er empört sich anders, als wenn er bloß in kürzeren zöge. Das kann ja auch passieren. Ich bin da hinter einer seltenen Briefmarke her oder hinter einem kostbaren Erstdruck und gerade vor mir kauft einer weg. Nicht? Dann ist man auch traurig. Aber nicht empört. Jedenfalls nicht gegen den anderen. Vielleicht gegen das Schicksal oder gegen den lieben Gott. Es gibt immer Adressen, wo man sich beschweren kann. Aber nicht bei dem anderen. Insofern sage ich also, wenn Sie handeln wollen, wenn wir handeln wollen, brauchen wir ein Motiv, auf Deutsch einen Beweggrund, sonst kommen wir nicht zum Handeln. Die Leute sagen, warum? Ich muss doch weder müssen noch sollen, ich will halt einfach. Sag ich so, du willst, dann lege ich dich auf die Couch und spätestens nach 2,5 Jahren weiß ich, warum du willst, was du willst. Und das erkläre ich jetzt. Wenn ich handle, brauche ich einen Beweggrund. Letztlich läuft das darauf hinaus, warum tust du das? Deswegen. Warum ist das für dich ein Grund? Deswegen. Am Ende kommt man bei folgender Antwort an. Entweder sage ich, ich kann nicht anders, ich bin halt so. Oder ich sage, ich darf nicht anders. Es gibt kein Drittes. Wenn Sie sagen, ich kann nicht anders, sind Sie nicht frei. Das ist das Müssen. Wenn Sie sagen, ich darf nicht anders, ist das genau der Ort der Freiheit. Drum hat Kant gesagt, ein freier Wille und ein Wille unter dem Sittengesetz ist dasselbe. Wo man soll, da ist Freiheit. Und nur da. Das hört der Zeitgenosse nicht gern. Weil er denkt, frei bin ich da, wenn ich so machen kann, was ich will. Aber wer da macht, was er will, der muss ja wollen, was er da will. Außer er glaubt zu sollen. Also entweder handle ich so, weil ich soll, weil ich glaube, nicht anders zu dürfen, oder ich handle so, weil ich nicht anders kann. Wo ich nicht anders kann, kann man nicht von sollen und dürfen reden. Obwohl es bis heute immer noch Tagungen gibt, Bücher und Aufsätze, die heißen, dürfen wir, was wir können. Ich verstehe eigentlich nicht, warum gescheite Leute solche Bücher schreiben oder solche Aufsätze. Denn wenn dieser Satz einen Sinn hätte, dann hat das Wort dürfen keinen Sinn mehr. Denn wenn ich nur das nicht darf, was ich sowieso nicht kann, zum Beispiel jetzt durch die Gegend flügeln, nicht, dann brauche ich kein Wort dürfen. Dürfen ist immer die Teilmenge von Gekonntem. von verschiedenen Dingen, die ich kann, darf ich einiges nicht tun. Nur so. Was soll sonst das Wort dürfen heißen? Wie kommt denn das, dass gescheite Leute sowas aufstellen und da reden von, dürfen wir, was wir können? Das kann man schon noch erklären. Das ist entstanden in der Neuzeit, in der Wissenschaft und in der Technik. Weil man gedacht hat, in der Wissenschaft und in der Technik gibt es kein Gewissen. Spielt das keine Rolle? Hier ist ein moralfreier Raum, hier kann man arbeiten. Sonst hat man das nie verstanden. Zum Beispiel, natürlich kann ich ein Küchenmesser dazu benutzen, um es dem anderen in den Bauch zu rammen. Ich soll aber damit Kartoffeln schälen. Also auch dort darf man nicht alles, was man kann. Aber in der Technik hat man gedacht, man darf alles, was man kann. Oder in der Wissenschaft, man darf alles, was man kann. Das wurde dann erst gemerkt in der Moderne, im letzten Jahrhundert. Man gesehen hat, nein, man kann doch nicht alles machen. Man kann zum Beispiel nicht einfach mal einen Atombombenversuch machen und wirft den mal hier auf Karlsruhe und mal sehen, was dabei rauskommt. Obwohl die Pädagogen ja zwischendurch so Sachen machen. Die haben irgendeine Idee, dann nehmen sie eine Schulklasse her, dann wird das da durchgeführt 2 Jahre und wenn es nicht geht, lässt man es und macht ein neues Projekt. Kinder wachsen ja nach. Und deswegen darf man den Pädagogen mehr als bei den Arzneimitteln. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Also da kann man dann irgendwas entwickeln, so dort her. Aber sonst gilt, nein, man darf nicht alles, was man kann. Natürlich nicht. Die Frage ist nur, was darf ich und was darf ich nicht. Drum meine ich, ist dieser Ort des Gewissens. Und gewissenhaft hat jeder Wissenschaftler zu sein und nicht gewissenlos. Ist der Ort des Gewissens der Punkt, wo sich Philosophie und Theologie und das Alltagsleben und die Wissenschaftler eigentlich treffen müssten. Bei diesem Punkt, wo es darauf ankommt, ich liebe diesen Ausdruck so in unserer Sprache, der Wahrheit die Ehre zu geben. Was heißt das? Wahrheit ist erstmal die Eigenschaft von Sätzen, die zutreffen, nicht? Sagt, heute sind es so und so viel Grad und sind es so viel Grad, ist der Satz wahr. Aber ein Satz hat keine Ehre. Was heißt das, der Wahrheit die Ehre geben? Da ist schon mit Wahrheit gemeint, das wovon her. Also ich würde sagen, hier ist so ein Subjekt und da ist noch ein Subjekt und dann reden wir über Objekte. Und wenn ich richtig über die Objekte rede und mich richtig verhalte in der Situation, dann sind die Sätze, die da geäußert werden, wahr. Okay. Jetzt gibt es aber noch einen anderen Ausdruck. Jemand ist ein wahrer Freund oder ein wahrer Israelit. Da vergleiche ich nicht den Satz mit der Wirklichkeit, sondern die Wirklichkeit mit dem Satz. Und dazu muss ich hier oben nochmal was hinmalen, nämlich jetzt die Wahrheit oder wie man seit Plato sagt, das Licht. Im Licht dieser Wahrheit zeigt sich, was Menschlichkeit ist, was Anstand ist oder so. Das wird nicht hier ausgehandelt oder ausgedacht. Das leuchtet von dort ein und Gewissen bezieht sich genau auf diese Einsicht. Und das ist die Wahrheit, der wir die Ehre geben können. Christen wissen sogar von einem Mann, der gesagt hat, ich bin die Wahrheit. Dann wird es nochmal deutlicher, was das heißen kann, der Wahrheit die Ehre geben. Also es kommt auf diese Besinnung des Gewissens an. Gewissen, um das gleich zu sagen, Gewissen hat 2 Dimensionen. Eine mehr so horizontale Dimension, das ist das, was wir lernen durch Erziehung, das sind so die sogenannten Werte, von denen die Leute heute immer fort reden, das sind Situationen, das sind Normen, die werden durch die Gesellschaft vermittelt und sind auch individuell anders geprägt. Der eine hat ein laxeres Gewissen, der andere ein strengeres Gewissen. Das ist eine Bedeutung von Gewissen. Und dann gibt es noch die senkrechte, das ist das Urgewissen oder das Prinzipiengewissen. Das ist gar nicht so einfach zu beschreiben, das klingt etwas formaler. Wenn man das ausdrücken will, dann sagt das, tu das Gute und lass das Böse. Sofort schreien die Leute, was ist denn das Gute? Sag ich, langsam, langsam. Erstmal musst du überhaupt den Unterschied von Gut und Böse zulassen. Es gibt nämlich Leute, die sagen, warum soll ich überhaupt zwischen Gut und Böse unterscheiden? Ich unterscheide nur zwischen angenehm und unangenehm. Oder zwischen lustvoll und schmerzlich. Aber nicht zwischen Gut und Böse. Das ist eine Erfindung von schwachen Leuten, die den Starken des Gewissens weich machen wollen. Deswegen gibt es schon dieses Urgewissen, das zunächst mal etwas Formales ist gewissermaßen. Es sagt nur, sei anständig oder tu das Gute, lass das Böse oder lebe gewissenhaft. Und erst in einem zweiten Schritt frage ich dann, was ist nun hier und jetzt das Gute, was ist hier und jetzt das Rechte? Das wollen wir aber hier nicht erörtern, denn wir machen ja keine Ethik, sondern ich rede ja über Freiheit. Und da brauche ich dieses Urgewissen, nicht das konkrete Gewissen in seiner Ausprägung, das wäre ein Thema für die Ethik, sondern ich rede von diesem Urgewissen, das im Menschen gegeben ist, wo er nicht belogen werden will und getäuscht werden will, und wo er an sich weiß, er darf auch nicht lügen und täuschen, wenn, wird er versuchen, sich zu entschuldigen und zu erklären, warum er das in dem Fall doch durfte. Und damit hat er schon wieder mich bestätigt, dass ich gesagt habe, aha, es geht nicht, dann würde er sich ja gar nicht anfangen zu rechtfertigen, wenn er nicht meint, man müsste sich eigentlich rechtfertigen. Und dieses Urgewissen, diese Erfahrung, meine ich, die ist durch zwei Punkte gekennzeichnet in uns. Das eine ist, ich sehe ein, dass es richtig ist und gut ist. Das ist mir ganz wichtig, weil nämlich viele Leute davon reden, das sei so evolutionär entstanden allmählich und entwickelt und sei was zur Erhaltung der Art. Es wird eingesehen. Und die Leute verwechseln immer das Werden einer Einsicht mit der Einsicht. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel, der Pythagoras. Der kommt irgendwann auf den Pythagoras-Satz, dass da die zwei Quadrate über den Katheten gleich dem Hypotenusenquadrat sind. Ist es ja vollkommen wurscht, wie der drauf gekommen ist. Vielleicht war seine Frau besonders lieb zu ihm, vielleicht war sie auch besonders hässlich. Darum hat er gesagt, jetzt gehe ich hin und erfinde eben den Pythagoras-Satz. Mit der Alten kann ich nicht reden oder was auch immer. Jedenfalls ist irgendwas passiert an Entstehungsbedingungen. Er kriegt diese Einsicht. So. Und jetzt gilt ja der Pythagoras-Satz nicht, weil der den entdeckt hat. Oder erst ab dem Zeitpunkt, wo er ihn entdeckt hat. So, wenn er ihn entdeckt hat, sehen wir ihn alle ein. Wir haben ihn alle mal eingesehen, als wir ihn in der Schule beigebracht kriegten. Wir haben vielleicht den Beweis nicht selber ausdenken können. Wir sind ja auch nicht der Pythagoras. Aber wir haben eingesehen, wie das funktioniert. Einsicht. Ja, also ganz scharf unterscheiden bitte Geltung von etwas und Genese von etwas. Wie etwas zustande kommt und was etwas eigentlich ist in seiner Wahrheit. Und das, was da von so einer theoretischen Satz gilt, wie dem Pythagoras-Satz, das gilt auch von dem Satz, ich habe der Wahrheit die Ehre zu geben, ich soll nicht unmenschlich sein. Wann immer oder wie einer da drauf kommt, wenn er es sieht, er es ein. Das ist mir so wichtig. Das ist eine Sache der Vernunft ist, nicht des Gefühls. Heute sagen die Leute, die Ethik gehört ins Gefühl, in die Emotionen. Überhaupt nicht. Ich habe nichts gegen Emotionen, die gehören zum Menschen dazu, natürlich. Mitleid zum Beispiel. Schopenhauer hat gemeint, man müsse die Ethik auf dem Mitleid gründen. Ich will Ihnen sagen, warum das nicht geht. Mitleid ist ja eine schöne Sache, wenn ich das Leid abschaffen kann. Aber was mache ich, wenn man das Leid nicht abschaffen kann? Dann sagt das Mitleid nur eins, den Leidenden abschaffen. Dann ist nämlich dessen Leid weg und mein Leid weg. Und genau das haben Sie heute in dieser sogenannten Ethik des Mitleids. Und daran sehen Sie, dass das Mitleid mich zwar in eine ethische Situation hineinführt, aber keine Antwort darauf gibt, was in der ethischen Situation zu tun ist. Das muss ich einsehen mit der praktischen Vernunft. Einsicht. Das ist das eine, Einsicht. Und das zweite ist, ich sehe mich unbedingt kategorisch, sagt Kant, das heißt ohne Wenn und Aber, schlechterdings dazu verdonnert, es zu tun. Auch wenn es mich das Leben kostet. Kant wird da sehr scharf. Kant sagt, stell dir vor, draußen wird ein Galgen aufgebaut vor der Tür und dann kommt jemand von der Regierung zu dir und sagt, verleumde den Nachbarn, wir wollen dem nicht viel tun, nur ein Grundstück wegnehmen. Das hat der Kant sich aus dem Alten Testament geholt, die Geschichte. Ne? Aber wenn du ihn nicht verleumdest, wirst du aufgehängt. Und dann sagt Kant, schon ein 9-jähriger Knabe sieht ein, dass er eigentlich verpflichtet wäre, sich eher aufhängen zu lassen, als den unschuldigen Nachbarn zu verleumden. Das ist dem nicht eingetrichtert worden, das sieht er ein. Und das ist auch nicht, sagt Kant, das triviale Betrieb, wie du mir, so ich dir. Denn was macht der Junge, wenn er tot ist? Nicht? Das hilft ihm ja nichts mehr. Nein, er sieht es ein. Ob er es schafft, es zu tun, ist eine andere Sache. Der fängt natürlich an zu denken, sagt, ich bin jung, der ist alt. Und sagt er, ach, vielleicht wird der sogar selber sagen, nein, eh der Junge stirbt, gebe ich doch lieber das Grundstück her oder so ähnlich. Es hat gar keinen Sinn, darum zu debattieren. Ich darf einen Unschuldigen verleumden und das weiß schon ein 9-Jähriger, sagt Kant. unbedingt, schlechterdings. Also das sind die beiden Elemente einer sittlichen Erfahrung. Einsicht und unbedingte Verpflichtung. Sie können nicht eins aufs andere zurückführen. Man kann Dinge einsehen, ohne dass sie unbedingt verpflichten. Man sieht zum Beispiel ein, da heißt es im Psalm, wie schön es ist, wenn Brüder traut beisammen wohnen, wie Salböl, das dann niederträuft in Aarons Bart. Das fanden die offenbar schön, so mit der Suppe da drin. Also wie dem auch immer sei, daraus folgt jedenfalls nicht, du sollst unbedingt, sondern daraus folgt nur, schön wär's. Im Griechischen nennen wir das Optativ, auch kein Imperativ. Schön wär's. Also die Werte sagen nicht, du sollst. Schlechterdings. Die Einsicht sagt nicht, du sollst. Die Einsicht sagt, es wäre klug, es wäre vernünftig, es wäre sinnvoll, es wäre wünschenswert. Aber eine Einsicht kann nie sagen, du sollst auf jeden Fall. Umgekehrt gibt es unbedingte Verpflichtungen, die man nicht einsieht. Wenn Sie zum Beispiel einen orthodoxen Juden fragen, warum der in der Küche alles doppelt hat, fürs Fleischerne und fürs Milcherne, dann wird er sagen, Gott hat es so gewollt und wenn man jemanden liebt, erfüllt man dem auch seine Launen. Wenn Sie mit einem liberalen Juden reden, der wird Ihnen das hygienisch erklären. Nicht? Aber nicht ein orthodoxer Jude. Der sagt, die 10 Gebote, an denen kann ich nicht zeigen, dass ich Gott liebe, denn die sind ja nichts anderes als Betriebsanleitung für glückendes Leben. Ich muss also irgendwas Verrücktes tun, wenn er solche Launen hat. Es muss ja nicht zu verrückt sein, aber immerhin, das kriege ich noch hin mit den Pötten da alles doppelt. Nicht? Machen wir es halt. Und so hat es auch Kirchenväter gegeben, die haben gemeint, dass da im Paradies es um diese Frucht nur geht und sonst nichts, damit es deutlich ist, es soll nur um den Gehorsam gehen, es hängt weiter nichts Besonderes dran. Ich bin zwar nicht der Meinung, aber ich wollte es nur als Beispiel nennen, dass ich weder von der Verpflichtung auf die Einsicht schließen kann, noch von der Einsicht auf die Verpflichtung, sondern dass das zwei voneinander unabhängige Kategorien, Kanäle sind, die aber in der sittlichen Erfahrung engstens miteinander verbunden sind. Das macht die sittliche Erfahrung aus. Und mehr muss man dazu nicht sagen, die Hauptsache man handelt dann anständig. Für die Ethik ist dann alles fertig. Aber wie gesagt, wir machen ja nicht Ethik. Wenn ich weiter frage, wie kann ich das denn verstehen, dass ein so begrenzt beschränkter Mensch, wie wir sind, unbedingt einsichtigerweise sollen, soll oder sogar darf. Denn stellen wir uns mal vor, wir hätten dieses unser Gewissen verloren zur Strafe für unsere erste ernsthafte Schuld. Im ersten Moment würde man sagen, na wunderbar, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich völlig ungeniert. Bis einem aufging, nein, dann läuft man ja rum als ein Tier auf 2 Beinen. Und dann sieht man, dass die Tatsache, dass wir gut sein sollen, etwas ist, was wir dürfen. Das ist ein Geschenk und das macht unsere Würde aus. Nicht, dass wir gut sind, aber dass wir gut sein sollen. Und deswegen ist die Würde auch unverlierbar, weil der scheußlichste Bösewicht und Kinderschänder immer noch in jedem Augenblick gut sein soll. Und am Soll hängt unsere Würde, nicht an dem, dass wir es sind. Sonst würden wir dauernd mit der Würde raus und reinschwappen. Wo kämen wir denn dahin? Religionsphilosophisch würde ich weiter fragen, wo kommt denn das Du sollst her? Doch nicht von den Eltern, doch nicht von der Gesellschaft. Denn von der setze ich mich ja vielleicht kritisch ab und muss das sogar. Nicht muss, soll. Nicht? Nein, das ist der Ort, wo Gott ins Spiel kommt. Auch das wird ja zum Teil von diesen Hirnleuten natürlich bestritten, dass es das nicht gibt, dass das bloß ja immer um Schläfenlappen sitzt. Nein, genau da gehört es hin. Die philosophische Gottesdefinition heißt das Wovon her meines unbedingt gut sein sollens. Ja, ich soll gut sein, ich soll unbedingt gut sein. Und das von woher meines unbedingt gut sein sollens, das nennt man in der religiösen Sprache Gott. Und deswegen müssen wir Philosophen uns mit unserem Gott der Philosophen gar nicht verstecken. Manche Leute erzählen dann, vor allen Dingen so manche Theologen erzählen dann rum, ja, das ist bloß der Gott der Philosophen. Nicht? Und die sagen dann, ja, das ist die Causa sui, vor der man nicht tanzen kann. Das sagt kein Theologe, sondern das sagt der Heidegger. Überhaupt nicht wahr. Philosophisch ist Gott der, von dem her ich unbedingt zur Güte verpflichtet bin. Ist das wirklich so ein schlechter Gottesbegriff? Aber lassen wir ihn stehen. Ich lenke wieder zurück zu unserem Thema mit der Hirnforschung. Ich führe das jetzt nicht weiter aus, ich lasse es einfach so stehen. Ich lasse auch aus, weil das etwas schwierig ist, das liegt dann in Ihrer Diskussion, wie weit wir das aufnehmen wollen, noch Näheres zum Verhältnis von Leiblichkeit und Freiheit. Ich habe ja am Anfang angesprochen, nicht, dass die Freiheit sich immer im Leib zeigt, aber dass alles Leibliche auch nachgebaut und nachgestellt und nachgespielt werden kann, simuliert werden kann. Ich sage bewusst Leib, wie Sie vielleicht merken. Der Ausdruck Leib ist leider ganz verschwunden. Wir reden nur noch von Körper. Körper ist aber ein dreidimensionales Gebilde. Jetzt haben wir schon die deutsche Sprache, die so schön zum Philosophieren ist. Und dann müssen wir uns hier unbedingt an die Armut von den Lateinern und den romanischen Sprachen anlehnen, die nur Korpus haben. Zum Beispiel die französischen Kollegen, wenn die von Leib reden wollen, die müssen sagen corps vécu oder corps vivant oder corps propre oder so etwas. Oder manche sagen noch chair, inzwischen Fleisch. Und inzwischen lese ich sowas dann bei deutschen Phänomenologen, die schreiben Fleisch, weil sie das Wort Leib nicht mehr kennen. Zum Glück sind die Priester noch nicht so weit und sagen, das ist mein Körper. Nicht? Wer weiß, was dazu auch noch kommt. Leib ist die Weise, wie ich da bin. Das hat natürlich auch einen Körperaspekt. Aber Körper ist ein dreidimensionales Gebilde und da sitze ich nicht drin wie ein Gespenst in der Maschine. So, Leib ist die Weise, wie ich da bin, wie ich sichtbar werde. Sie können nicht jemand ins Gesicht spucken und dazu sagen, hochachtungsvoll. Weil der Leib, das ist der andere. Zurück zur Hirnforschung. Also, was ist da jetzt dazu zu sagen, was die da machen? Ich meine, einerseits war der Mensch zu allen Zeiten auf der Flucht vor der Freiheit, vor der Wahrheit und vor Gott. Weil das nämlich immer unangenehm war. Fichte schreibt einmal, es bekümmere ihn so, dass die Menschen eher dazu zu überreden wären, dass sie ein Stück Lava im Monde sind, als ein Ich. Muss man sich gar nicht drüber wundern. Denn wenn man ein Stück Lava im Monde ist, ist man nicht verantwortlich. Klar, wenn ich es nicht war, was heißt denn sich entschuldigen? Sich entschuldigen heißt, ich war es nicht, sondern er sie es. Das Wetter, die Nerven, die Gesellschaft, irgendwer anders, nur nicht ich. Auch hier bitte darauf achten, entschuldigen und um Verzeihung bitten sind zwei ganz verschiedene Dinge. Wir verwischen das so in unserem Alltag. Wir treten den anderen vor Schienbein und sagen Pardon und lassen offen, ob mit Absicht oder nicht. Geht nicht. Jemand um Entschuldigung bitten heißt sagen, ich war es nicht. Es ist mir so passiert. Jemand um Verzeihung bitten heißt, ich war es. Und jemand entschuldigen heißt sagen, er war es nicht. Zum Beispiel, wenn das Kind die Grippe hat, schreibt die Mutter eine Entschuldigung. Wenn das Kind die Schule schwänzt, fehlt es unentschuldigt. Dann ist ihm zu vergeben, zu verzeihen, aber nicht zu entschuldigen. Also Entschuldigung hat immer die Figur, ich war es nicht. Um Verzeihung bitten heißt, ich war es. Und natürlich haben die Menschen immer, wenn was schief ging, gesagt, ich war es nicht. Nicht immer zum Glück und nicht immer tun wir es ja nicht, wir sind natürlich auch besser, als wir denken. Nicht? Aber sehr oft. Und deswegen überrascht mich das gar nicht, wenn die jetzt die neue Tour haben und machen das ja jetzt mit dem Gehirn auch. Weil der Mensch immer sowas tut. Zweitens hat sich nahegelegt, vor allen Dingen auch in der Neuzeit, etwas, was der Julian Huxley genannt hat, die Nothing Else Buttery. Also das Nothing Else But, nichts anderes als. Liebe ist nichts anderes als Hormone. Freundschaft ist nichts anderes als gegenseitige Egoismen, die sich abstützen und so weiter. Also, dass man das alles so zurücknimmt. Zu Anfang der Neuzeit hat man sich als Maschine und Uhrwerk gedacht. Heute haben wir den Computer, jetzt verstehen sich alle als Computer. Das hängt auch damit zusammen, sage mir, mit wem du umgehst und ich sage dir, wer du bist. Da landet das dann immer so ein bisschen. Aber an sich sind es dieselben Formen. Ich will den Menschen möglichst reduzieren, um ihn zu beherrschen. Das ist eigentlich das, was dabei gemeint ist. Dass das gelingt. Denn das Wissen steht ja im Dienst der Macht. Savoir pour prévoir, pour pouvoir. Wissen, um voraussagen zu können, um Macht zu haben. Das ist die Formel des Positivismus. Und dafür nehme ich das dann zurück, nicht? Dass das in der Form geschieht. Nein, das kann es nicht sein. Ich nehme einen Gedanken noch auf in diesem Zug jetzt, nämlich folgenden. Wenn ich sage, der Hirnforscher hat nichts zum Thema Freiheit zu sagen, dann schreit der Hirnforscher Immunisierungsstrategie und wo ich mir das herausnehme. Ich male Ihnen mal was hin. Angenommen, jemand schreibt das auf die Tafel. Ja, 1 plus 1 ist 10. So. Und jetzt wollen wir das erklären. Da kommt ein Physiker rein. Wie erklärt der Physiker das? Es kommt darauf an, wenn es so ein indeterministischer Physiker ist, dann sagt er, unter den endlos vielen möglichen Weltallen gibt es auch eins, wo sich die Farbe da so verteilt. Aber es kann jetzt auch etwas determinativer sein, der weist nach, aufgrund welcher elektromagnetischen Prozesse die Moleküle, die hier drin steckten, an die Tafel gewandert sind und sich in der Form da verteilt haben. Und wenn dann noch Lücken bleiben, lässt er noch ein paar Diplomarbeiten schreiben. Aber das ist die Arbeit innerhalb des Gebiets der Physik. Ja? Jetzt kommt ein Psychologe und guckt sich das an. Ja, die 1 ist natürlich ein männliches Symbol, die 0 ist ein weibliches Symbol. Jetzt kommt darauf an, ist er eher Freudianer oder Jungianer. Ne? Vielleicht hat er hier Probleme mit irgendwelcher Homosexualität oder so. Aber das ist jedenfalls die große Androgyne hier, so männlich-weiblich so in einem. Ne? Also der interpretiert das Ganze psychologisch. Meinen Sie, der holt sich Rat beim Physiker? Ich verstehe gar nicht, warum die Leute immer interdisziplinäre Symposien abhalten wollen. Ich meine, es ist schön, sich auszutauschen, voneinander zu hören, aber was sie sich wirklich da erwarten, möchte ich gern wissen. Der Psychologe arbeitet psychologisch an seiner Erklärung. Und der Physiker arbeitet physikalisch an seiner Erklärung. Und das ist keine Immunisierungsstrategie, jeder macht was anderes. So, und jetzt kommt der Mathematiker, kommt doch an, wie alt er ist, nicht? Wenn er 6 Jahre ist, sagt er, das ist falsch, 1 plus 1 ist 2. Wenn er 10 Jahre ist, weiß er schon das binäre System. Nicht? Wird der Mathematiker sich's gefallen lassen, die Richtigkeit der Rechnung bestimmen zu lassen von der Erklärung der Partikel der Farbe auf dem Papier? Natürlich nicht. Warum soll ich mir von dem Hirnmenschen die Freiheit weg erklären lassen, wenn er mit der Hirnwelt darum tut? Ich habe auf einem dieser letzten Symposium, wo ich dann mit diesen Leuten da zu tun hatte, habe ich hinterher also das Ding hochgehalten, weil die so geredet haben, das Gehirn ist ein Instrument zur Problemlösung oder so. Ne? Habe ich das hochgehalten und das ist hier ein Instrument zur Herstellung von Lyrik. Oder wollen Sie etwa behaupten, ein Gedicht entsteht nur zu 90% aus Kugelschreiber und zu 10% aus Musenkuss? Na, wird aber keiner behaupten wollen. 100% Kugelschreiber. Und dann trotzdem nochmal Musenkuss. Also, lass doch die Hirnforscher da wurschteln und darum, auf ihrer Ebene können die immer weiter wurschteln, das sind deren 100%. Aber ich meine, und damit höre ich erstmal auf. Schönen Dank für Ihre Geduld.